Na Vicky, das Gespräch mit den Nachsuchenführern heute war richtig klasse, oder?
Das war nicht nur klasse, das war auch super lehrreich, um ehrlich zu sein.
Absolut. Wir haben nämlich wieder mal gelernt, wie wichtig einfach diese Arbeit ist und dass es absolut keine Schande ist, einen Nachsuchenführer zu rufen.
Eben, seid nicht davor gefeit und greift zum Handy und zum Telefon und ruft im Zweifel immer Nachsuchengespann, wenn alle Stricke reißen.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Jagd und Hund. Der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido, auch von mir.
Heute geht es um ein Thema, das für uns alle zur jagdlichen Verantwortung gehört. Die Nachsuche und die Arbeit eines Nachsuchengespanns.
Denn egal wie gut man vorbereitet ist, eine Nachsuche gehört eben zur Jagd dazu. Und es ist beeindruckend, mit wie viel Leidenschaft, Disziplin und Selbstlosigkeit professionelle Nachsuchengespanne dieser Arbeit nachgehen.
Es gibt viele Situationen, in denen man sich nicht scheuen sollte, ein Gespann zu rufen. Aber wann ist das eigentlich der Fall? Wie kann ich die Arbeit meines eigenen Hundes realistisch einschätzen? Und ganz wichtig, wie verhalte ich mich am Anschluss richtig?
Darüber sprechen wir heute mit zwei Menschen, die genau wissen, was Nachsuche bedeutet. Bei Tag, Nacht und bei jedem Wetter. Unsere erste Gästin ist Theresa Michalewski. Sie ist leidenschaftliche Nachsuchenführerin bei der Schweißhundstation Schalsee und bringt eine tiefe Naturverbundenheit sowie mehrere Jahre Hunde- und Jagderfahrung mit. Auf Instagram findet ihr sie unter Theresa Mille. Hallo Theresa, schön, dass du da bist.
Hi, schön hier zu sein.
Und an ihrer Seite ist heute Michael Völker, vielen bekannt als Nachsuche Mittelsachsen. Er ist professioneller Nachsuchenspezialist, führt bayerische Gebirgsschweißhunde und ist deutschlandweit im Einsatz. Wer schon einmal bei einem seiner Seminare teilgenommen hat, weiß, auch erfahrene Jäger nehmen dort auch immer wieder was Neues mit. Michael, schön, dass du da bist.
Oh, hallo, von meiner Seite auch. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gut. Und wir starten natürlich unsere allseits beliebte Fragerunde mit der ersten Frage. Liebe Theresa, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Also ich bin sozusagen zur Jagd gekommen über die Liebe zu den Hunden und habe diese Tiere arbeiten sehen. Und dann war das für mich eigentlich klar, sowas möchte ich unbedingt auch machen. Und dann ging das alles ganz schnell. So bin ich damals zur Jagd gekommen, vor knapp 10 Jahren jetzt.
Schön. Und Micha, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Wir sind eine relativ große Jagdfamilie über 2 Bundesländer, Sachsen und Thüringen. Die Natur hat mich schon immer fasziniert und vor fast 25 Jahren habe ich dann den Jagdschein gemacht und bin bis dahin, ja, oder bis jetzt besser gesagt, mit voller Leidenschaft dabei.
Sehr gut.
Wenn wir jetzt mal ins Thema gehen, was fasziniert euch beide denn an der Arbeit auf der Roten Fährte? Theresa.
Mich fasziniert einfach das Teamwork mit den Hunden, mit einer anderen Spezies sozusagen, ohne dass man die gleiche Sprache spricht, sich blind aufeinander verlassen zu können, eins zu werden mit diesen wunderbaren Tieren und so zusammen sich auf die eigenen Instinkte zu verlassen, von den Hunden zu lernen und natürlich auch einfach für unser Wild da zu sein und Leid zu ersparen. Das ist das, was mich daran fasziniert und ich glaube, wenn man das macht, dann ist man mit so einer Passion dabei, das viel mehr als Hobby, das lässt einen nie wieder los. Genau.
Michael, was macht denn für dich die Faszination aus?
Bis ans Limit zu gehen und Nachsuche bis mir ja selber ähnelt eine andere. Und der Ausgang letztendlich, was man dann später hat, das ist für mich die Faszination. Wie man dann halt, was Theresa schon gesagt hat, mit jemandem sehr, sehr eng eine Meisteraufgabe bewältigt oder bewältigen muss und so zusammenwächst letztendlich.
Theresa, du hast das gerade schon so schön gesagt, es ist eine Passion. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wann war der Moment, an dem du wusstest, Nachsuche, das ist mehr als Leidenschaft, das ist eine Berufung?
Als es dann dazu kam, dass ich meinen eigenen Welpen, meinen HS ausbilden durfte und eben einfach, dass wir uns eigentlich kennengelernt haben und mit ihm all das zu erleben, die erste erfolgreiche Nachsuche schon allein bei der ersten Todsuche mit diesem kleinen Welpen, wusste ich, okay, das ist absolut mein Ding, das ist meine Berufung, hier fühle ich mich wohl. Und ja, bis jetzt hat es auch nichts, ist nichts
nicht
anderes.
Abgerissen.
Ja, nee, es reißt nicht ab. Und das war, glaube ich, so der Moment dann eigentlich den ersten eigenen Schweißhund auf der Fährte führen zu dürfen. Und dann auch die Freude des Hundes eben zu sehen, dann, ne? Also die gemeinsame Freude, das so teilen zu dürfen. Da wusste ich, okay, Es ist natürlich noch ein langer Weg vor einem, wenn es ein Welpe ist. Dann möchte man trotzdem nicht aufhören, sondern dann geht's immer weiter.
Genau, the sky is the limit. Micha, wie sieht's bei dir aus? Wann wusstest du, das ist nicht nur Leidenschaft, das ist Berufung?
Das ging nicht übers Hundewesen an sich, sondern ganz einfach um den Tatort, sage ich mal, um den Anschuss. Ja. Also mich haben dann schon im Vorfeld die ganzen Pirschzeichen interessiert, was wo sein könnte, also die Wildanatomie. Und dann kam tatsächlich erst die Frage auf, kann ich das überhaupt mir zutrauen, einen Hund auszubilden und dann gemeinsam im Team Anschuss lesen und Hund arbeiten lassen, bis zum Erfolg dann die ganze Geschichte zu bringen. Auch bei mir, denke ich, reißt das nicht ab. Ich hatte erst heute wieder einen Grellschuss, wo der Hund wirklich richtig gut gearbeitet hat, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist das. Das gemeinsame Freuen halt. Und wie gesagt, das wird halt nicht langweilig.
Ja, suchen heil, würde ich mal sagen. Suchen,
danke.
Ja,
absolut. Nachsuche ist ja auch ein Prüfungsfach, eine Brauchbarkeitsprüfung. Wo liegt denn aus eurer Sicht der Unterschied zwischen einem geprüften Jagdhund, der ja auch Nachsuche geprüft ist, und einem professionellen Nachsuchengespann? Theresa.
Im Ergebnis ist es einfach so, dass unsere Hunde keine Allrounder sind, sondern sie haben eine absolute Inselbegabung für das Fach. Das einzige Fach, was sie eben machen müssen, da sind sie absolute Profis. Ich setze meine Hunde überhaupt nicht in anderen jagdlichen Fächern ein. Die machen nur Nachsuchen. Und durch die Vielzahl an Arbeiten, die sie machen und diese Konzentration auf nur dieses eine Feld, sind sie natürlich absolute Spezialisten. Das kann dann eine andere Rasse, natürlich haben die auch gute Nasen, da kann man auch ganz tolle Nachsuchen sicherlich mit Deutsch-Drahthaar zum Beispiel ableisten, natürlich. Aber so in der Ausbildung ist es eben so darauf nur fokussiert. Unsere Hunde machen nur Nachsuchen und dann ist das, glaube ich, so der größte Unterschied in dem Sinne.
Micha, was macht für dich den Unterschied?
Ja, das ist ja genau mein Fach mit Brauchbarkeit und
Schweiß.
Ja, deswegen, ich nenne es in Sachsen liebevoll 600 Meter Gießkanne, die Brauchbarkeit. Wenn es nach mir ging, sollte die Brauchbarkeit Schweiß abgeschafft werden, weil das ist eine Minimalanforderung, die nichts mit Tierschutz zu tun hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, streiten sich die Geister, wo es dann immer heißt, der Hund lernt in der Praxis, ja. Aber ich denke, Theresa würde mir dann jetzt recht geben, mir laufen eine mindestens 20 Stunden, mindestens 1000 Meter getretene Pferde, wo relativ wenig Pirschzeichen zu finden sind. Und wenn dann noch drei Richter hinterherlaufen und dort an Begrenzungen gebunden bist letztendlich, das heißt, du darfst 90 Meter von der Pferde runterkommen, sonst kriegst du einen Abruf etc. Wenn man dann halt bis hinten rankommt an das Suchenstück, dann hat man, sage ich mal, wirklich einen Grundstein geschafft und ein Vertrauensverhältnis fängt an zu wachsen, was du mit einer Brauchbarkeit nie kriegst. Und deswegen sind bei uns leider Gottes immer wieder, wenn wir dann als zweites, drittes oder gar viertes Gespann gerufen werden, meistens solche Hunde vor uns drauf, die halten mit einer Brauchbarkeit, selbst BGS, HS und wie sie alle heißen, die halt nur diese Minimalanforderungen haben, die halt auf Mindeststandard nur geprägt worden sind und dann halt trotz, dass es Spezialisten sind, von ihrer Rasse her, einfach dort nicht weiterkommen. Und deswegen sollte jeder tatsächlich den Hund ordentlich ausbilden und natürlich auch auf einer sehr, sehr hohen, anspruchsvollen Prüfung führen. Das ist der wesentliche Grundstein, ein professionelles Gespann zu werden.
Mhm. Micha, du hast das gerade so schön schon vorformuliert, was jetzt meine nächste Frage ist. Denn ist es denn demnach auch ein Fehler, mit dem eigenen Hund nachzusuchen? Oder ist es keiner? Oder wenn ja, ab wann denn?
Naja, Fehler würde ich jetzt nicht sagen. Ich sage immer so schön, Grenzen kennen. Das Problem ist bloß, viele sind dann übermotiviert, nennen wir es mal so. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wenn der Hund im Auto sitzt und dann auf einmal, ja, ich mache jetzt bloß mal schnell eine Kontrollsuche und dann, ja, ich gehe mal 10 Meter, aus 10 Metern werden 100 Meter, aus 100 Meter werden 200 Meter. Aber ich sehe das Ganze relativ gelassen, weil ich führe Spezialisten, die spezielle Aufgaben lösen müssen. Und das ist dann so ein Fall, wenn halt das Stück aufgemüdet worden ist, durch eine Fehleinschätzung, durch eine Übermotivation von einem eigenen Schütze, der mit seinem Hund geguckt hat, dann diese Herausforderung quasi zu lösen und denjenigen ja so zu unterstützen.
Du hast das vorhin auch schon so schön gesagt, Theresa, eure Hunde haben so eine Inselbegabung.
Ja.
Es gibt ja auch, so wie du vorhin den Deutsch-Drahthaar schon erwähnt hast, der ja auch in Ilermunde als Allrounder gilt, wäre das ein Fehler oder vielleicht ist das ein bisschen harsch ausgedrückt, aber ist es denn wirklich so, dass man mit dem eigenen Hund Nachsuchen machen sollte? Und wann wäre es denn ein Fehler, wenn man das tut?
Ich würde mich da Michael anschließen. Es ist kein Fehler, aber man darf sich wirklich nicht selbst überschätzen. Das tut auch dem eigenen Hund nicht unbedingt gut. Vor allen Dingen haben wir ja ein gemeinsames Ziel und das ist eben das Leid des Wildes zu ersparen. Da kann man dann wirklich, wirklich viel falsch machen. Manchmal hat man nur diese eine Chance und gerade zum Beispiel bei Rehwild, wenn man das einmal aufgemüdet hat, dann sind wirklich die Chancen so begrenzt, da nochmal ranzukommen. Das heißt, auch wenn wir diese Spezialisten haben, denen es egal ist, ob sie das zweite, dritte, vierte Gespann auf der Fährte sind. Sie haben trotzdem diesen absoluten Findewillen. Die gehen dann trotzdem darauf weiter. Aber ob es dann bei der Hetze nochmal irgendwie dazu kommt, dass man eben dann das Stück erlösen kann, dass es eben nochmal steht, nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Dazu muss man eben zum Beispiel auch den Anschuss richtig lesen können. Was liegt da? Habe ich da Knochensplitter? Ist das wirklich Lunge, was hier liegt? So, da muss man sich wirklich selbst gut einschätzen können. Auch gerade dieses Nachts hinterhergehen. Es macht gerade bei Schwarzwild wirklich, ich kann es niemandem empfehlen. Ein bisschen kann man natürlich immer gucken hier um, weiß ich nicht, den nächsten Baumwipfel rum vielleicht, aber dann muss man auch wissen, wo einfach Schluss ist.
Ihr habt jetzt beide schon gesagt, es ist wichtig, die Situation und auch seinen eigenen Hund einzuschätzen, aber woran kann denn der Jäger realistisch einschätzen, wann er selbst handeln kann und wann er doch besser einen Profi dazu zieht?
Indem er Ahnung von der Wildanatomie hat und vom Anschusslesen. Und das geht schon, naja, in die Rubrik rein, dass das die wenigsten können, sag ich mal.
Oh weh, oh weh.
Und sonst mache ich ja nicht die Seminare. Es erschrecken dann doch ganz, ganz viele Hundeführer. Und man muss ja auch das sehen, ich bin ja noch nicht allzu lange Schweißhundeführer im Gegensatz zu anderen, sage ich mal, bekannten Schweißhundeführern. Aber was ich jetzt in den letzten 25 Jahren oder 15 Jahren, wo ich das jetzt schon mache, vom Verhalten des Wildes her geändert hat, das ist schon für mich persönlich sehr, sehr erschreckend, dass sich das Wild komplett umgestellt hat. Früher, wo ich einen Jagdschein gemacht habe, hat es geheißen, wenn du ein Stück Schwarzwild getroffen hast, sondert sich das immer als Rottenschutz von der Rotte ab, um die Rotte zu schützen. Mittlerweile haben wir wirklich ganz, ganz viele Suchen, wo selbst das verendete Stück in der Rotte drinnen liegt, die Rotte spritzt vor uns weg und eins bleibt tatsächlich verendet liegen. Das hätte es früher nie gegeben. Oder das Wild wird immer wehrhafter. Und das ist dann immer das Problem, dass immer die alten Hasen auf alte Sachen zurückgreifen und dann noch mit ihrer Lederhose nachts und ihren Hund losziehen. Und die Lederhose wird schon halten, wenn Eberhard auf gut Deutsch in dem Busch wartet.
Theresa, wie siehst du das?
Das ist natürlich super individuell. Also man muss einfach seinen Hund kennen und die Erfahrung, die man schon mit dem Hund gemacht hat. Und das muss jeder eigentlich selbst wissen. Aber wir sagen natürlich immer, macht es uns nicht schwerer, als es sowieso schon ist. Wir helfen immer gerne und wir helfen auch, wenn das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist schon. Aber dieses Hinterhergehen, aufgemütete Stücke, wie gesagt, die sind sowieso voller Schmerzen. Wenn dann noch so viel nochmal Adrenalin dazukommt, dann ist es einfach so, auch bei Sauen, die halten dann nicht an. Dann wird aus irgendwie einem, weiß ich nicht, 500 Meter Suche, dann können dann schon mal irgendwie 5 Kilometer draus werden. Und das ist das, was da, wenn dann irgendwie gerade zur Drückjagdsaison und man weiß, ich habe jetzt aber noch irgendwie 5 Suchen im Anschluss und dann fühlt man selbst dann auch irgendwie den Druck. Man hat ja auch nicht so viel Zeit im Winter, bis es eben dunkel wird, vom Licht her irgendwie nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir freuen uns immer, wenn die Leute eben nicht so viel hinterhergehen. Und außerdem ist es auch so, dass tatsächlich auch unsere Hunde sich mal über einen Erfolg freuen, der dann vielleicht, also wenn es dann mal doch eine einfache Todsuche werden sollte über ein paar hundert Meter, dann freut sich auch ein erfahrener Schweißhund mal mehr, mal weniger. Aber trotzdem auch das und auch für die Ausbildung unserer jungen Hunde ist es total wichtig, dass wir auch mal einfache Arbeiten haben. Wenn man ehrlich ist, ist das sehr selten nur noch. Also wir sind wirklich, werden bei Streifschüssen, bei Krellschüssen, bei Gebrechschüssen gerufen. Aber das ist gerade für die Ausbildung von jungen Hunden ja wirklich schwierig, dann das noch zu bewältigen, wenn eben alles mit dem eigenen Hund gemacht wird. Das sich auch total, also bis zu einem gewissen Grad verstehen und nachvollziehen kann natürlich.
Klar. Wir machen ja hier auch Edutainment und wollen natürlich auch, dass die Leute ein bisschen was mitnehmen, wenn die unseren Podcast hören. Kannst du uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Nachsuche geben? Also vom Schuss bis zur Übergabe an das Gespann, Theresa?
Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtige ist eben, wenn man eben den Schuss dann eben nicht den Finger gerade gelassen hat und ne, eine Kugel, die ist, wenn die aus dem Lauf ist, sie holt man nicht zurück, dann ist es total wichtig, dass man den Anschuss einprägt. Vielleicht auch mal, wenn man ein Entfernungsmesser sowas Tolles hat, nochmal guckt, wie weit ist das jetzt genau weg oder das nochmal richtig abschätzt. Wo hat das Stück gestanden? Vielleicht auch, in welche Richtung stand das Haupt des Stückes? Dann ist es auch wichtig, den Anschuss so wenig, wenn man dann runtergeht vom Sitz, den Anschuss so wenig wie möglich vertreten gerne. Und auch mir ist es total wichtig, dass er gut markiert ist. Gerade wenn man Schwarzwild nachts bejagt, bei Tage sieht das alles ganz anders aus. Es ist wirklich, auch wenn man irgendwie nur einen Handschuh mit hat, irgendwas hinhängen. Taschentücher gehen auch, aber wenn es regnet, ist natürlich was manchmal auch einfach weg. Und dann einfach, was am Anschuss liegt, auch gerne mitnehmen, in die Tasche stecken. Also wenn das Knochensplitter sind oder ein bisschen Wildbret, auch das kann am nächsten Tag weg sein, weggeschwemmt vom Regen hier im Norden. Deutschlands hat man das oft. Aber auch, das kann auch mal aufgefressen werden. Also das kann man wirklich einfach mitnehmen und dann vielleicht nochmal zeigen, hier, guck mal, das habe ich gestern gefunden. Auch sowas kann immer helfen. Und wenn man dann sieht, oh, hier liegt aber Lungenschweiß, ne? Also, und ich habe jetzt hier einen brauchbaren Hund, der packt das, dann kann man das natürlich auch selbst dann machen, die Nachsuche da hinterhergehen. Da muss man sich dann aber auch wirklich, wirklich sicher sein beim Ansprechen, am Anschuss eben. Und wenn eben keine einfache Todsuche erkennbar ist, dann gerade nachts einfach die Finger davon lassen. Gerade wenn man Schwarzwild bejagt und sieht zum Beispiel, man hat das Stück auf dem Feld beschossen, das ist dann in den Wald reingewechselt und man sieht dann zum Beispiel im Wald, aha, das nimmt jetzt hier direkt einen Fernwechsel an. Dann ist das Stück total klar im Kopf und weiß ganz genau, wo es hin will. Das heißt, es hat jetzt noch eine Strecke vor sich, bis es sich eben niedertut, ins Wundbett geht. Das heißt, da sollte man wirklich schon einen Spezialisten rufen. Wir sind 24/7 zu erreichen und kommen dann ja beim ersten Licht und helfen dann eben gerne aus. Fehler können passieren. Wir sind auch nie, also ne, das ist einfach so bei der Jagd. Wir sind alle nur Menschen. Ich bin da auch niemand, der jemanden dann irgendwie stramm stehen lässt. So, wir haben ja alle ein gemeinsames Ziel und das, man hat schon mal das Richtige gemacht, indem man anruft und dazu steht und sagt, ey, hier ist was schiefgelaufen. Wir müssen versuchen, das wieder gerade zu biegen. So. Ja, das ist, glaube ich, einfach so das, was man nach dem Schuss machen sollte. Auch wirklich dem Stück Zeit geben, krank zu werden, ins Wundbett zu gehen und vielleicht auch wirklich an einem Treffer, der vielleicht nicht hundertprozentig gesessen hat, dann doch zu verenden letztendlich. Also wirklich dem Wild Zeit geben, es nicht dann irgendwie noch aufmüden. Das kann man allen wirklich ersparen, allen Beteiligten ja. Am besten.
Ja. Die berühmte Zigarette danach, auch wenn wir hier niemanden zum Rauchen animieren wollen, aber lass das Stück in Ruhe verenden, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Und Micha, ich frage weiter, denn was tue ich denn am Anschuss konkret? Also gehe ich zum Beispiel, wenn das Nachsuchen gespannt da ist, ihr packt eure Hunde ein und setzt die oder packt die in die Weste und führt man euch direkt zum Anschuss und sagt man dann, da vorne war das und darf ich denn auch mitgehen als Schütze oder ist das eher kontraproduktiv?
Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Schützen, die ich mitgenommen habe, weil es nützt nichts, wenn der Schütze 2 Meter hinter mir läuft und hat keine Soundschutzhose an. Mehr brauche ich ja nicht erzählen. Okay. Ja, und oder wenn der Hund auf einmal stellt und der Schütze ist dann eher an meinem Hund wie ich, weil er übereifrig irgendeine Abkürzung genommen hat. Also ich handhab's tatsächlich so, weil Faro ein sehr rabiater Hund ist. Also er macht keinen Unterschied zwischen 30 und 90. Er versucht auch die 90 zu halten. Da habe ich es persönlich lieber, wenn der Schütze tatsächlich am Auto wartet und ich dann den Hund geschnallt habe. Ich habe dann zum Beispiel ein zweites Handgerät, ein GPS-Handgerät noch mit. Denn das gebe ich den Schütze und der Schütze zieht langsam das Auto quasi auf den Forstwegen zum Beispiel nach. Und somit habe ich dann die Möglichkeit, wenn es dann doch zu einer längeren Hatz geht, mit dem Auto doch nach oder schnell vorzugreifen, sage ich mal. Als wie wenn ich dann zum Schütze sage, jetzt müssen wir schnellen Fußes wieder zum Auto zurück. Ich kann das immer gut verstehen, wenn Schützen mitgehen wollen, aber also ich hab's lieber nicht im Mais, schon gleich gar nicht zum Beispiel, weil da dreht man sich einmal um die eigene Achse und weiß auch nicht, wo der Schütze dann mehr ist. Und das sind, gerade wenn der Hund stellt, sind das Situationen, wo auch ein professioneller Nachsuchenführer immer unter Spannung steht. Da braucht man nicht noch eine dritte Person, die man erstmal suchen muss, wo ich dann jetzt letztendlich den Fangschuss hingeben kann. Und da muss man sich auf das Stück konzentrieren, da muss man sich auf den Hund konzentrieren und nicht noch auf eine dritte Person. Deswegen habe ich es persönlich lieber, wenn tatsächlich der Schütze am Auto wartet oder auf dem Forstwegen, auf geschotterten Forstwegen dann entlangläuft. Aber direkt hinter mir möchte ich da niemanden haben. Und wir haben halt auch viel, ist so, dass wir tatsächlich zu zweit suchen und da ist dann der Schütze eh überflüssig. Sag ich mal.
Glaubst du denn, warum tun sich eigentlich manche Reviere immer noch so schwer, ein Gespann zu rufen? Ist es Stolz, Unwissenheit oder einfach Gewohnheit?
Na, Gewohnheit würde ich nicht sagen. Das schließe ich aus. Stolz, ja, weil das ist ja ein Zeichen der Schwäche. Ja, es gibt ja dann die verschiedenen, sag ich mal, Schützen. Die hatten wahrscheinlich bei sehr vielen Drückjagden, die dann sich dann hinstellen und sagen, ich habe 100 Stück Schalenwild geschossen. Alle lachen. Wenn es nicht lacht, habe ich vorbeigeschossen. Da ist es Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass dann letztendlich der dort nicht den Nachsuchungsführer ruft. Aber wir suchen in Sachsen nach, wir suchen in Franken nach, wir suchen in Thüringen nach, in Brandenburg. Also wir, wenn wir es zeitlich einrichten können, dann nehmen wir schon sehr viel Weg auf. Und da hörst du es ganz, ganz viel, dass halt viele Leute nicht anrufen, weil sie halt von Nachsuchungsführung im Vorfeld maßgeregelt worden sind. Das heißt, warum hast du auf die Bache geschossen? Wo der Hirsch ist da gar nicht frei gewesen. No, also die ziehen sich dann auf gut Deutsch die Richterrobe an und tun dann den Schütze tatsächlich Maßregeln. Und das, finde ich, ist ganz einfach der falsche Weg. Oder wenn es ein Gebrechschuss ist, das kann ich mir als Nachsuchungsführer nicht rausnehmen, dort denjenigen dann zu sagen, warum hast du aufs Haupt geschossen? Na, das ist nicht meine Aufgabe. Na, ich sehe als Nachsuchungsführer, weil man ja dann doch ziemlich viele Schützen sieht, sehe ich schon, ob derjenige das mit Vorsatz gemacht hat oder derjenige das wirklich bei einer Erntejagd oder bei einer Drückjagd ganz einfach die Schnelligkeit falsch eingeschätzt hat. Und da ist es der falsche Weg, dann dort wirklich die Leute maßzuregeln, weil der einzige Leidtragende ist dann tatsächlich dort, dass die Kreatur, weil derjenige, den ich maßgeregelt habe, ruft definitiv keinen Nachsuchungsführer mehr an. Und das hören wir ganz, ganz viel. Wenn gerade ein neuer Schütze, sag ich mal, uns das erste Mal ruft, der dann sich auf einmal rechtfertigen will, wo ich sage, hey, bleib ruhig, das ist alles gut, wir haben es gekriegt. Und das ist nicht meine Aufgabe jetzt, festzustellen, warum du gerade dorthin geschossen hast oder warum gerade das Stück liegt. Ich war in der jagdlichen Situation nicht mehr drin. Na, wichtig ist, dass angerufen wird. Und wichtig ist, dass das gefunden wird. Und das ist das einzig Wahre, worum wir es letztendlich machen, um den Tierschutz zu vertreten.
Siehst du das auch so, Therese, oder glaubst du, es gibt noch andere Gründe?
Ehrlich gesagt haben wir so viel zu tun und so viel Arbeit. Ich spüre das selbst jetzt individuell gar nicht so, dass irgendwie nicht angerufen wird, weil man zur Nachsuche auch verpflichtet ist. Und ich glaube, niemand möchte irgendwie seinen Jagdschein verlieren und möchte sich einfach an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und es kommt immer anders, als man denkt, so manchmal. Also da sollte man irgendwie dann schon ehrlich, wert am längsten, so. Es ist schwierig, manchmal natürlich den Mund zu halten, wenn man ganz genau weiß, was da jetzt hier irgendwie passiert ist. Ja, und dann steht da klar Jemand vor dir und ist einfach nicht ehrlich, so, ne? Auch zum Beispiel hatte ich mal die Situation, da sagt er, nee, ich bin da nicht hinterhergegangen, überhaupt keinen Meter. Und ich habe das schon aber am Verhalten des Hundes gesehen und dann nach 3 Kilometern finde ich sein Portemonnaie auf der Fährte. Oh. Ich sag so, das ist okay. Hast du das hier verloren? Also, das ist doch deins, oder? Ja, hier war ich gestern spazieren. So, und das ärgert einen dann schon manchmal so, wenn man irgendwie für dumm verkauft wird. Aber ich sehe das genauso wie Michael. Wir sind nicht dafür da, um jetzt irgendwie die Leute maßzuregeln. Fehler können immer passieren. Auf jeden Fall, was mich manchmal so ein bisschen stört, ist so dieses, wenn jemand wirklich viel zu spät anruft. So, ne? Also das ist so, wir haben alle, außer Chris Barke, der das ja, also mal außer mein Chef, der das hauptberuflich macht, ja, Sind wir alle ehrenamtlich mit dabei, haben noch normale Jobs und dann muss man das auch irgendwie alles planen und wir haben wirklich den ganzen Tag voll mit Nachsuchen und wenn dann irgendwie, man ist dann irgendwie schon nass und kalt eigentlich auf dem Rückweg nach Hause, dann ruft irgendwie nochmal jemand an und sagt, ach, ich könnte da nochmal gucken lassen. Das ist dann sowas, wo ich dann auch wirklich einfach ein bisschen predigen muss und sagen muss, bitte, bitte, ruf doch beim nächsten Mal einfach genau nachts, egal, wie gesagt, wir sind immer erreichbar, mach uns das ein bisschen einfacher, dass wir einfach das planen können, so, ne? Also ich finde, da muss man dann schon ehrlich sein irgendwie und auch, ich sehe das so als Passion und auch fürs Wild, dass ich dann auch denke, ich möchte schon sagen, dürfen, okay, das ist jetzt hier vielleicht irgendwie schief gelaufen. Man muss da einfach, ich glaube, der Ton macht die Musik.
Also ich denke schon auch, jetzt gerade bei der Drückeck-Saison zu bleiben, ist es ja schon häufiger dann auch mal so, dass man das auch mitkriegt, wenn du siehst, die Rotte Sauen in einem Klumpen über die Grenze laufen, dann gibt's Sperrfeuer und der Schütze hat vorbeigeschossen. Wollen wir nicht lieber mal eine Kontrollsuche machen? Nein, der hat vorbeigeschossen, ja.
Und in einer Welt, in der alles perfekt wäre, würde jeder Schuss kontrolliert werden. So ist es einfach.
Eben, absolut. Absolut, absolut.
Stimmt, das stimmt. Jetzt hast du das gerade schon gesagt. Ihr seid alle Ehrenamtler und ihr habt alle noch einen Beruf und wahrscheinlich Familie, Freunde, die man ja auch mal sehen möchte. Vielleicht mal Urlaub machen, wer euch bei Instagram verfolgt. Der sieht ja, wie viel Zeit ihr natürlich dafür aufbringt. Und jetzt mal, wie viel Zeit genau verbringt ihr denn im Jahr so für einen mit der Nachsuche? Und wie organisiert ihr euer Leben so drumherum? Bis man mal den Partner sieht oder die Partnerin. Wie funktioniert das, Michael?
Klingt vielleicht jetzt ja auch schon komisch, wenn ich sage, ne, die Nachsuche ist mein Leben. Also Urlaub, also wir versuchen es mal nächstes Jahr da tatsächlich mal eine Woche wegzufahren. Ich denke, das wird für
die Anne freut
ja,
sich.
Ja,
das wird aber bitter, dann fehlen gleich zwei Schweißungsführer.
Aber ja, nee, wir haben jetzt bei uns im Nachsuchring haben wir jetzt wieder eine Dachsbracke, sage ich mal, die jetzt gerade ihre GP bestanden hat, die jetzt langsam rangeführt wird. Also von daher haben wir jetzt langsam wieder einen mehr. Aber ja, also das ist schon, selbst wenn man im Urlaub ist, in der Vergangenheit, und dann kriegst du trotzdem mal einen Anruf, dann guckt Anne und ich uns dann an und sagen, siehste, wir haben doch nicht gefahren. Also ich verbringe wirklich sehr viel Zeit, wenn wir durch meine Seminare, tue ich ja immer ein bisschen Statistik führen, bin letztes Jahr alleine 16.840 Kilometer von Nachsuchung gefahren. Ja, also und da kann man ja schon mal ausrechnen, was die Fahrzeit bis zu der Nachsuche ist. Und ja, wie es Theresa schon gesagt hat, die wenigsten tot suchen und unter einer Stunde gehen die wenigsten Suchen weg. Manchmal so 2-3 Stunden dauert das schon. Also das ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Und wenn da nicht der Arbeitgeber und auch die Familie dahinter steht, dann brauchst du damit gar nicht anfangen. Das ist einfach so.
Theresa, du bist ja Lehrerin. Ja. Wie machst du das? Gibst du eine Freistunde für die Kids oder so?
Ich muss sagen, jetzt ist es natürlich so, ich arbeite Vollzeit als Lehrerin. Ich habe meine Schulleitung weiß das mit den Nachsuchen. Das heißt, ich habe Freitag vor allen Dingen in der Drückjagdsaison sehr oft früher frei. Also, dass ich dann schnell abhauen kann, habe ich auch schon mal irgendwie ja auf dem Schulparkplatz auf jeden Fall umgezogen, die Sachen geschmissen und dann ging es irgendwie von da aus los. Ja, es ist sehr, sehr zeitintensiv. Man muss alles darum planen, wie Michael schon gesagt hat. Die Leute brauchen sehr, sehr viel Verständnis im Umfeld, weil es auch einfach, ne, man trifft sich vielleicht irgendwie ja zu einer Zeit, wo weniger los ist, im März zum Beispiel. Es ist eigentlich immer ein bisschen ruhiger bei uns zum Brunch mit den Mädels und dann kommt der Anruf und da muss man sich eben verabschieden. Aber nach 10 Jahren, die das jetzt alle schon mitmachen, ist es irgendwie, auch die Familie steht total hinter mir. Ich finde das toll, dass ich das mache und unterstützen mich da total. Aber das ist ja auch wichtig, anders würde das gar nicht gehen. Und während der Uni, also so lange bin ich ja jetzt noch nicht fertig mit dem Referendariat, aber während der Uni war ich nie so viel im Hörsaal, sondern eher eigentlich im Wald. Also mit dem Studium, das hat sich da ganz gut. Keine Präsenzpflicht mehr in der Uni sozusagen, da ja war ich dann halt einfach nachsuchen. Ja, und auch was die Kilometerzahl angeht, kann ich auf jeden Fall auch mithalten. Also wir fahren gerne mal 100, 200, auch mal, ich bin auch schon mal 400 Kilometer gefahren zu einer Nachsuche. Also da ist man schon wirklich lange, lange unterwegs.
Man muss einen richtigen Meiser haben.
Ja, das, da muss man einen Meiser haben.
Ja, das ist so.
Das stimmt.
Manche
das
fahren
stimmt,
für Jagden ja. 400 Kilometer durch Deutschland.
Ja, meine Freunde nennen mich manchmal Trucker Babe, weil ich so einfach nur immer, wenn die, ich bin ständig einfach auf den Autobahnen unterwegs irgendwie.
Ja, ach ja. Gott.
Jetzt habt ihr ja beide schon mal gesagt, also dreht sich natürlich alles um die Hunde. Wer das schon mal mitgemacht hat, weiß, wie aufwendig so eine Ausbildung ist für so einen Hund. Wir führen selber alpenländische Dachsbracke. Wie muss man sich das denn vorstellen? Erklär doch mal, wie bildet ihr eure Hunde aus? Wie lange dauert das? Was ist das für ein Aufwand? Theresa?
Ja, es ist wirklich ein großer Aufwand und die Ausbildung der Hunde, die beginnt eigentlich auch schon am ersten Tag, an dem der Welpe irgendwie zu Hause einzieht, ist eben die Frühprägung ist total wichtig, erste Erfahrungen machen in der Praxis, das ist total wichtig mit den Hunden und dann geht das einfach schon los mit Fährten, Treten und auch das ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Man braucht die richtigen Suchen, man braucht die richtige Anzahl an Arbeiten auch für einen jungen Hund. Eigentlich braucht man immer zwei Hunde, einen, der jünger ist und einen, der schon Profi ist. So. Also es ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig.
Ja, genau. Pauschal kannst du das ja so nie sagen. Es gibt lernfreudige Hunde, die auch ein gewisses Selbstbewusstsein schon mitbringen, wo man dann halt sagt, da ist man mit der Ausbildung so circa 2 Jahre durch. Aber es gibt halt auch Hunde, die länger brauchen. Deswegen gehe ich da nicht nach Lehrplan zum Beispiel, sondern da musst du dich wirklich auf den Charakter des Hundes einstellen. Und das macht ja immer das gewisse Etwas aus, den Hund zu fördern und nicht dort irgendwo eine Scheue hervorzuholen. Und wie es Therese schon gesagt hat, Pferden anlegen, Pferden ausarbeiten. Ich habe auch meinen alten BGS oder besser gesagt meinen jungen BGS mit meinem alten BGS zu schwierigen Suchen parallel geführt. Weil da hat er einfach mehr gelernt, als wie ich jemals ihm hätte beibringen können. Ja, und das geht halt nicht mit jedem Hund, muss man dazu sagen. Das ist halt das i-Tüpfelchen, was der Hundeführer mitbringen muss, dieses Feingefühl dafür, für die Ausbildung, sage ich mal. Na, man kann viel kaputt machen und dann hat man halt, sage ich mal, einen Hund, der selber nicht glücklich ist, weil er ganz einfach nie zum Erfolg kommt und der Hundeführer ist da recht nicht glücklich, weil er halt da letztendlich nicht mehr angerufen wird, weil ganz einfach ja das Gespann irgendwo ein Stück weit immer also ins Leere läuft, sage ich mal so. Deswegen ist die Ausbildung wichtig und sollte, wie gesagt, nie nach Lehrplan gehen, sondern eher nach Eindrücken, wie ist der Hund, der macht jetzt Schleppen. Und ich merke, der wird jetzt dort ein Stück weit, ist der gelangweilt, sage ich mal. Dann geht man halt auf den Pferdenschuh und ja, all sowas. Ne? Und nicht jetzt, ich muss jetzt 20 Schleppen anlegen, dann gehe ich zu 20 getretenen Pferden. Und dann, ja, es gibt dann wirklich ganz, ganz viele. Und dann wundert die sich, dass dann der Hund ganz einfach irgendwo mal eine Langeweile kriegt und dann nichts mehr macht.
Klar.
Ja. Also ich sehe das genauso, einfach Praxis, Praxis, Praxis auch. Also es ist auch tatsächlich auch einfach viel Veranlagung. Und das Wichtigste ist auch, dass man seinen eigenen Hund lesen kann. Und man weiß ganz genau. Also ne, da gibt es so, bei jedem ist es immer individuell. Und man weiß eigentlich ganz genau, wenn die drauf sind. Dafür muss man dann so ein Gespür entwickeln und zusammenwachsen. Und dann ja klappt das ganz gut.
Wir haben jetzt schon gehört, ihr braucht ganz viel Zeit. Ihr braucht ganz viel Verständnis. Der Hund braucht eine gute Ausbildung. Dafür braucht man auch viel Zeit. Über was muss ich mir dann wirklich bewusst werden, wenn ich selber nachsuchen, gespannen werden möchte? Mit meinem Hund natürlich. Und vor allem, man kennt ja die Klassiker, Hannoveraner oder BGS. Ist das wirklich auch die einzige Rasse, die man wirklich dann dafür benutzt? Oder gibt es noch andere Rassen, die da Potenzial haben? Theresa?
Also man muss einfach immer gucken, was für Möglichkeiten habe ich. Und ja, ich habe einfach von den Besten der Besten gelernt, durfte da erstmal so ein Jahr mitlaufen, mir das alles angucken. Es ist sehr viel Learning by Doing, auch für den Hundeführer. Ich hätte niemals gewusst, wie ich das irgendwie mir selbst durch Literatur oder sonst irgendwas aneignen hätte können. Das heißt, man braucht eigentlich jemanden, der einen an die Hand nimmt. Und dann braucht man auch wirklich die Arbeiten für diese speziellen Hunde. Man möchte wirklich einen unterforderten BGS oder auch hannoverschen Schweißhund nicht zu Hause haben. Das ist dann nicht mehr, oder auch eine alpenländische Dachsfolge, es ist einfach nicht angenehm. Also die werden wirklich unerträglich dann teilweise. Das heißt, man muss vor allen Dingen Arbeiten für diese Hunde haben und erst dann lohnt es sich, so einen Spezialisten eben einfach ins Zuhause zu holen. Ansonsten braucht man das nicht machen. Also wer da irgendwie unter 100 Suchen macht im Jahr, braucht meiner Meinung nach nicht so einen Spezialisten.
Vor allem, das ist ja viel Aufwand, ne?
Genau, man muss das mit seinem Job vereinbaren können, mit der Familie, mit der Partnerin, also ich habe, oder mit dem Partner. Ja, also viele nehmen das so für eine Zeit lang in den Kauf, aber sind dann auch irgendwo, ne, dann ist das irgendwo die Schmerzgrenze auch oft erreicht. Also ich habe viele Freunde, denen auch die Mädels abhauen dann irgendwie und sagen, jetzt reicht's auch irgendwie mal. Man muss wissen, worauf man sich da einlässt und dann realistisch das Ganze sehen. kann ich das wirklich, kann ich das leisten? Also man möchte natürlich auch einen glücklichen Schweißhund zu Hause haben und das geht eben nur, indem man dem genug Arbeiten zur Verfügung stellt.
Der ihm nicht dauernd die Wände hochgeht wahrscheinlich, ne? Oder? Mhm. Micha, eine Woche Urlaub haben wir gehört, hast du geplant nächstes Jahr. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie viel Aufwand muss man sich jetzt auf ewig vom Urlaub verabschieden und wie sieht's aus? Gibt doch bestimmt noch andere Hunderassen. Wer dich verfolgt, der weiß doch sicher.
Ja, also ich bin da absolut kein Rassefanatiker. Ich habe schon sehr gute Wachtelarbeiten sehen. Ich habe sehr gute Koppelsarbeiten sehen auf der Schweißherde. Ich bin immer noch der Meinung, der Hundeführer macht den Ton und derjenige hat die Aufgabe, das Potenzial aus der jeweiligen Hunderasse rauszukitzeln, sage ich mal. Wie es Theresa schon gesagt hat, wenn der Spezialist nicht genug Arbeit hat, dann kommt dieser Spezialist auch nicht weiter wie irgendeine andere Jagdhunderasse. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das zu reflektieren, auch wenn die Denkweise ist, ich hole mir jetzt ein BGS, ich hole mir ein HS, weil da ist alles schon angewölft, da brauche ich nicht viel machen. Nein, diese zwei Hunderassen brauchen genauso viel Arbeit wie jede andere Hunderasse auch. Der Hundeführer, der macht den Schweißhund und nicht der Hund macht den Hundeführer zum Schweißhundeführer. Das müssen sich einfach viele dort auf die Fahne schreiben. Und deswegen gibt es ja, sage ich mal, wirklich eine ganz, ganz geringe Zahl in Deutschland, die letztendlich über ihre Landesgrenzen hinaus bekannt sind, weil sie dieses Potenzial in sich tragen. Ne? Wir müssen uns immer einig sein, dass halt nicht jeder Schweißhundeführer werden kann, wie auch nicht jeder Sänger, Schauspieler oder Formel-1-Fahrer.
Schade eigentlich. Das ist eigentlich gar nicht so doof, nee. Schauspieler und Sänger zu werden. Ja.
Ich habe auch zum Beispiel das auch oft gesehen, man muss auch loslassen können. Also man muss seinem Hund vertrauen können. Und wenn man da aber jemand ist, der eigentlich sonst immer so, ich habe auch viele Freunde, die eben Deutsch Drahthaar führen, auch meine Freundin Leonie, die immer ihre Drahthaar dann als Loshund mit hat bei mir. Und das ist eben eine ganz, ganz andere Ausbildung, eine ganz andere Verbindung zum Hund. Also die hören bei ihr aufs Wort und so laufen so in der Spur dann irgendwie. Und es ist beim Schweißhund, ne, wenn der dann irgendwie am Riemen sagt, ja, das Stück ist aber hier lang, man dann irgendwie anfängt, daran rumzuziehen und sagt, nee, also das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt durch dieses kleine Loch im Zaun, dass der Hirsch da irgendwie durch ist. Ne, dann muss man wirklich lernen, loszulassen, dem Hund zu vertrauen, den Hund lesen zu können und zu wissen, der macht das schon. Da muss man auch irgendwie ein Typ für sein, glaube ich. So.
Genau.
Also sich vom Hund auch einfach führen zu lassen und nicht irgendwie umgekehrt.
Genau. Einfach die Ausbildung, die man in den Hund investiert hat, nicht in den Fahrer stellen. Und das machen die meisten, sage ich mal. Die tun das auf Minimalniveau, tun die den Hund ausbilden und dann kommen die an solche Stellen, wo dann keine Pirschzeichen mehr da sind. Dann wird das Ganze, ja, nein, das ist nicht dahin und wir gehen mal dort gucken und irgendwann tut der Hund dann halt denjenigen eine Gesundpferde anbieten, weil halt er dahin gelenkt worden ist. Also Vertrauen ist das A und O. Und das kriegt man tatsächlich, wenn man den Hund wirklich ehrgeizig ausgebildet hat, wächst das einfach. Das ist es. Das ist einfach so.
Im Beruflichen heißt das Micromanagement, wenn man die ganze Zeit immer nur alles kontrollieren will.
So sieht's aus.
Mag ich auch nicht.
So sieht's aus. Macht ihr euch allgemein Sorgen um die Zukunft des Nachsuchewesens? Oder wo seht ihr die größten Herausforderungen? Gibt's genug Nachwuchs, zu viel Bürokratie oder die Einstellung der Jäger?
Also ich mache mir eigentlich keine Sorgen um das Nachsuchenwesen. Wir haben sehr viel Arbeit. Wir sind ja ein tolles Team, die Schweißhundestation Schalsee. Wir sind immer in Dienste eingeteilt, sodass wir das immer aufeinander ein bisschen einteilen. Es ist immer genug Arbeit für alle da. Das nimmt auch nicht ab. Auch die Wildbestände hier bei uns im Norden, da können wir uns eigentlich auch nicht beschweren dieses Jahr. Also wir haben eigentlich gleichbleibend viel zu tun. Das Einzige, was wirklich für uns schwierig geworden ist, ist die Ausbildung von jungen Hunden. Weil wir eben als Spezialisten nicht mehr so oft für einfache Suchen angerufen werden, wo dann eben halt ein kleiner Welpe auf einer kurzen Todsuche dann einfach mal einen Erfolg hat. Viele Leute gehen einfach mit, was ja auch legitim ist, mit ihren eigenen Hunden oder suchen, was ich überhaupt nicht befürworte, mit Drohnen zum Beispiel nach. Und dann wird man nur noch zu aufgemüdeten Streifschüssen irgendwie dann dazugerufen. Und das braucht man irgendwie mit einem 10 Wochen Wochen alten Welpen oder ein paar Monate alten Welpen nicht unbedingt zu machen, weil es auch frustrierend ist. Auch diese Hunde brauchen Erfolg und sie haben eine große Frustrationstoleranz, wenn sie so Profis sind, 6, 7 Jahre alt, dann können die viele Nachsuchen hintereinander machen, die eben erfolglos sind, weil auch das muss man, wenn man das Nachsuchen machen möchte, realistisch sehen. Wir können nicht alles finden. Das ist auf gar keinen Fall möglich. Das heißt, man muss mit viel Frustration umgehen können und auch mit vielen erfolglosen Suchen. Das liegt da nicht am Hund, sondern manche Stücke sind einfach nicht zu kriegen. Da muss man dann einfach mit leben und da müssen auch die Hunde lernen, mit zu leben. Ja, wenn sie sehr, sehr jung sind, ist das natürlich schwierig, sie dann da so ranzuführen. Das heißt, die Ausbildung der jungen Hunde ist wirklich für uns schwieriger geworden.
Micha, hast du dir Sorgen ums Nachsuchewesen?
Nein. Die Herausforderungen werden einfach mehr und größer, ne, weil halt Wärmebild, Drohnen etc. dazukommen, auch ganz einfach in Deutschland mehr Hunde, mehr Jagdhunde zum Einsatz kommen, wo halt die Hundeführer das schlecht reflektieren können. Deswegen werden die Herausforderungen immer komplizierter, die wir hier bestreiten müssen. Aber letztendlich freue ich mich da auch drauf. Aber wie es der Reiter schon gesagt hat, trotz all dem müssen auch unsere Hunde lernen. Und jeder fängt wieder klein an, ich wahrscheinlich nächstes Jahr wieder und würde mich dann natürlich auch um Todsuchen freuen. Wenn man dann bekannt ist und dann einen gewissen Status, sage ich mal, hat und ein gewisses Niveau erreicht hat mit seinen Nachsuchen, dann wird das ganz schnell vergessen und dann wird auch diese Selbstverständlichkeit, ja, das hat er bis jetzt immer gemacht, und aber das fällt dann wirklich tatsächlich hinten runter, dass auch jeder wieder klein anfängt. Ich behaupte, die Nachsuche wäre nicht weniger. Es wird viel immer geredet, dass dank der Wärmebildtechnik unsere Nachsuche immer weniger werden. Ich sage nein. Das Einzige, was sich verschoben hat, ist ganz einfach die Schwierigkeit an Suchen, weil zwischen kann und können wird immer ein Unterschied bleiben. Und bei uns war es früher die weichgeschossene Sau. Und innerhalb von 5 Jahren hat die weichgeschossene oder der Laufschuss die weichgeschossene Sau abgelöst. Also wir suchen ganz, ganz viel Laufschüsse, weil halt das Vorsatzgerät auf 100 Meter eingeschossen ist. Und dann wird er aber auf 250 Meter, weil es immer noch gut sichtbar ist, dann dahin geschossen. Und zack, hat man den Laufschuss. Also die Herausforderungen und die Anforderungen an den Nachsuchenführer, die werden perspektivisch mehr. Aber die Suchen, denke ich, nicht weniger.
Ich habe mal eine Frage aus eigenem Interesse. Micha, wie lang war denn deine längste Nachsuche?
Meine längste Nachsuche war tatsächlich 18 Kilometer Riemarbeit mit 5 Kilometer Hatz.
Theresa, und du?
Ich habe mal über 2 Tage nachgesucht, weil wir dann im Dunkeln abbrechen mussten und dann eben am nächsten Tag weiter. Und das waren auch so, ja, 22 Kilometer, die wir dann da hinterher gelaufen sind. Es hat sich aber auch allerdings echt um einen Gebrechschuss gehandelt, wo man weiß, einfach das Stück ist dem Tode geweiht. So, ne? Da bleiben wir dann so lange dran, wie es eben geht. Kam dann auch zur Hetze. Das waren, meine ich, auch nochmal irgendwie 5 Kilometer. Und dann konnten das Stück am Ende dann aber erlösen. Das ist so, wenn man dann das schafft und am nächsten Tag nicht irgendwie noch 20 Leute angerufen haben, ja, und sich da so rein verbissen hat, das ist, glaube ich, auch so, das ist vielleicht auch nicht ganz normal, aber man beißt sich dann so fest und ist sehr ehrgeizig, ja, weil man weiß, so, dass wir können das schaffen, so, und dann, ja, ich glaube, das war so das Längste, was ich...
Also man merke, ihr braucht nicht nur viel Zeit, sondern auch ein entsprechendes Fitnesslevel.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Das definitiv. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet von uns Jägerinnen und Jägern im Revier, Theresa, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Das könntest du jetzt einmal aussprechen.
Also ich würde mir einfach wünschen, dass man uns mit Ehrlichkeit begegnet und einfach rechtzeitig anruft. Das ist alles. Ich glaube, ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht zu viel verlangt. Das ist einfach das, was auch Chris sich ganz, ganz dringend wünscht, dass einfach die Leute rechtzeitig anrufen und sich, ja, klar machen, gut, wir brauchen hier einen Profi, genau, und dann Griff zum Telefon und dann kommt immer jemand von uns.
Und Micha, wenn du einen Wunsch frei hättest an uns Jägerinnen und Jäger im Revier?
Mehr Respekt gegenüber dem Wild. Nee, es gibt ja immer noch leider Gottes, ja, Banausen, die aus jeder Lebenslage auf Wild schießen, obwohl sie eigentlich das in der Jagdschule anders gelernt haben. Und der Nachsuchenführer wird schon richten auf gut Deutsch. Ja, klar, wir suchen gerne nach, ne? Aber wenn ich mal eine Woche nichts zu tun habe, dann ist es auch okay. Und die Stücken halt in der Region halt an Ort und Stelle gebunden werden, weil sie halt doch weitmännisch beschossen worden sind. Und auch halt, wie gesagt, das Anrufen. Na, das zähle ich mit da rein. Dass nicht einfach das abgetan wird, ich habe vorbeigeschossen oder ist bloß ein Streifschuss, weil ich 2 Schweißtropfen bloß gefunden habe, sondern dass wirklich dort Möglichste möglich gemacht wird. Punkt aus.
Ja, das gehört dazu. Wenn man weitgerecht jagen möchte, dann muss man auch nachsuchen lassen, so wie es sich gehört, einfach.
Und wenn es nur eine Kontrollsuche am Ende ist?
Also dann kann man ja auch einfach beruhigt dann schlafen gehen und weiß, was irgendwie passiert ist. Geht nochmal irgendwie auf den Schießstand, guckt, woran hat es gelegen. So. Also ich würde das für mich selbst immer wissen wollen, wenn mir das passieren würde, und kann das auch nicht nachvollziehen, wenn jemand dann das dann einfach so abtun kann.
Gibt da auch zum Beispiel Schützen, die sich dann entschuldigen, dass sie uns bloß für eine Kontrollsuche gerufen haben, wo ich sage, ey, pass auf, ich fahre hier mit einem guten Gefühl nach Hause, dass das Stück kein Kratzer hat, kein Nichts hat. Na, genauso hätte ich mich jetzt gefreut, wenn ich für dich das Stück gefunden hätte. Also von daher macht euch keinen Kopf. Also wie gesagt, Kontrollsuchen gehören dazu. Und wenn mein Hund bestätigt hat, dass gefehlt worden ist, dann fahre ich auch mit einem guten Gefühl nach Hause und ärgere mich nicht, dass da jetzt nicht irgendwo Action im Busch war, auf gut Deutsch.
Gut, ich würde sagen, das war eine super Folge, Vicky, oder? Was meinst du?
Mit dir sowieso, mal abgesehen davon. Und natürlich auch, ich finde, das Allerwichtigste, das habt ihr jetzt gerade zum Schluss nochmal gesagt, ruft die Leute an. Ich glaube, keiner von uns kann sich davon freisprechen, dass er irgendwann mal im Revier einen Fehler begangen hat. Auch mir ist das passiert, auch ich habe gelitten, und man sagt immer so ein bisschen dem Ganzen nach, dass man halt als Jäger oder als Jägerin, sagen wir ja immer, wir wollen Respekt vor dem Wilden haben. Und das gehört einfach auch dazu, dass man dann einfach sieht, wie wichtig sowas ist, dass ein Nachsuchengespann auch am Ende vielleicht nichts findet oder dann halt bei der Kontrollsuche einfach auch am Ende sagen kann, hey, alles gut gegangen, das Stück lebt, das alles, da ist noch viel Leben drin, da ist noch alles in Ordnung. Du musstest jetzt einfach mal nur mal deine Waffe richtig einschießen oder mal einen Kontrollschuss auf dem Schießstand machen. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass wir da immer noch diesen Respekt bewahren und einfach auch, wie Theresa das so schön gesagt hat, ehrlich sind. Auch zu uns selbst.
Und ich finde auch so, dass die Jägerschaft mit dem Respekt, ich finde auch, wenn es Leute gibt, die sich diesen Aufwand machen mit der Ausbildung und die so viel Zeit investieren, gibt es eigentlich überhaupt kein Argument, die nicht anzurufen.
Vor allem, wenn sie dann auch noch so nett sind wie die beiden Gäste, die wir heute hatten.
Absolut, absolut.
Nee, das war uns wie immer ein inneres Blumenpflücken, dass wir euch dabei hatten. Es war wirklich total lehrreich. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute da draußen das jetzt gehört haben und auch ganz viel mitnehmen und natürlich auch zum Hörer greifen im Zweifel, wenn es dann mal dazu kommen sollte. Und wir bedanken uns nochmal einmal ganz herzlich bei Ladies First, Theresa.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war richtig schön, mit euch zu sprechen. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Das ist schön. Und Micha, auch vielen Dank an dich.
Ja, auch von meiner Seite her vielen Dank. Und es war ein nettes und unterhaltsames Gespräch mit euch.
Das auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich doch, dass auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß hatten an der Folge. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Bis dahin wünschen wir euch natürlich ein kräftiges Waldmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Waldmannsheil und Zuhörer natürlich.
Tschüss, Waldmannsheil.